Lobe den Herrn, der alles so herrlich regiert. Mit diesem Lied will ich Sie heute Morgen herzlich begrüßen. Schön, dass Sie da sind bei der Stuttgarter Konferenz für Weltmission. Mein Name ist Ulrich Weinhold. Ich bin Direktor dieses Gesamtwerkes hier, zu dem Hilfe für Brüder, christliche Fachkräfte und Coworkers international gehören. Herzlich grüßen darf ich Sie auch von meinen beiden Kollegen, der Desiree Schad und dem Bernd Lutz. Die sind noch im Nachbarsaal und moderieren dort. Und von Tobias Köhler, dem Leiter von Hilfe für Brüder, der ist heute Morgen noch im Grünen und hält in Bottwartal einen Gottesdienst, der kommt aber heute Mittag dann zu uns. Ich freue mich, dass Sie jetzt da sind. Ein besonderer Dank geht gleich zu Beginn an unsere Musiker. Das ist der Dave Schweitzer und der Freddy Beck aus Tübingen. Wir haben heute Unterstützung von zwei Kollegen aus unserem Büro. Da freue ich mich sehr, dass die Esther Downer und der Benjamin Messner hier mitmachen und mit Musik machen. Und wir wollen, bevor wir jetzt miteinander singen, lobe den Herrn, miteinander beten. Und da freue ich mich, dass unser Vorstandsvorsitzender, Herr Dieter Aprell, uns mit Gebet in diesen Tag einführt.
Lasst uns beten und wer kann, möge sich dazu erheben. Lieber himmlischer Vater, danke, dass du uns heute Morgen hier zusammengeführt hast. An deinem Himmelfahrtstag, du sitzt zur Rechten Gottes und bist unter uns heute hier in Stuttgart und mit all unseren Geschwistern weltweit. Herr, segne du diesen Tag an uns mit deinem Wort, mit den Berichten aus der weltweiten Kirche und der Mission. Danke, dass du unsere Gäste aus Kolumbien und Kuba zu uns hergeführt hast, dass wir ins Gespräch miteinander kommen können, uns gegenseitig berichten von deinen Taten und von wie du uns begleitest, aus dem Himmel und im Himmel und hier auf Erden. Lass du uns auf festem Grund gebaut sein, auf deinem Wort und auf deiner Gnade, dass du uns annimmst als deine Kinder und uns mit dem Vater versöhnst. Herr, segne du uns und alle Geschwister, und wir nehmen in stille Gebet, was uns bewegt, in Bitte und Fürbitte füreinander. Herr, du erhörst Gebet, darum kommen wir zu dir. Wir loben und preisen dich. Amen.
Vielleicht haben Sie heute Morgen Ihre Losung gelesen. Johannes 12, Vers 32 als Vers über den Himmelfahrtstag geschrieben. Christus spricht, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ob Sie auch manchmal denken, naja, es ist noch ganz schön irdisch. Manchmal zieht es gar nicht so sehr nach oben. Ich habe Ihnen hier ein Bild mitgebracht, das haben Sie schon auf der Einladung gesehen von unseren lieben Kollegen in Ecuador, ein Wasserbauprojekt, wo die Indigenen selber mit anpacken und diesen steinigen Boden aufhacken, um Wasserleitungen zu verlegen. Und vielleicht kommen Sie auch aus so einer Woche, wo Sie schwer gearbeitet haben, vielleicht nicht unbedingt mit Spitzhacken, aber vielleicht haben Sie schwer an der Tastatur gearbeitet. Ich traf gerade jemand, der sagt, wir sind ja erst aus dem Urlaub zurück. Ich habe es langsam anlaufen lassen. Und seine Frau sagte, nee, sag die Wahrheit. Du warst schon wieder 3 Tage auf Arbeit. Vielleicht gibt es ja noch mehr solche Männer und noch mehr solche Frauen, die das so erleben. Wir sind also mittendrin. Und auch von CFI merken wir manchmal, wir sind mittendrin in der Arbeit. Wir werden einige Berichte heute hören. Und dann, wenn es vielleicht für den Himmel noch nicht ganz reicht, dann ist doch die große Frage, wo kommen die Fundamente für unseren Glauben her? Auf was stehen wir, wenn alles komplex und wackelig ist, fragwürdig ist, in der Unruhe, in Europa? Sie jetzt Rundbriefe von Politikern lesen nach der Wahl, der Verunsicherung von Deutschland, wenn es irgendwo heißt, mein Vater war selbst bei Thyssen und jetzt heißt, Thyssen baut nochmal 6.000 Arbeitsplätze ab. Was bedeutet das für Leute? Wenn es wackelt in Kirchen und Gemeinden, weil irgendwelche Fragen offen sind, oder wenn es ganz persönlich wackelt, weil Sie vielleicht eine Diagnose von einem Arzt haben. Ich habe letzte Woche eine Gemeindefreizeit gemacht Und der Gebetsabend war ein Abend, in dem sehr, sehr viel darum ging, diese Diagnose, jene Diagnose, ältere Geschwister bis runter zum Baby, ernsthafte Erkrankungen. Was hält dann? Und Jesus Christus sagt uns, ich will der Baugrund dieser Gemeinde sein. Ich will euch den Boden geben. Ich will euch die Grundlagen geben. Und ich habe Ihnen heute was mitgebracht. Der ist wirklich schwer. Und ich werde heute im Hauptgottesdienst kurz was dazu erklären, zu diesem Stein, der bei der Ludwig-Hofacker-Kirche, wo unsere Arbeit mal begonnen hat, bis vor kurzem unsichtbar unten drin lag. Ich zeige Ihnen dann ein paar Baustellenbilder. Sie wissen ja vielleicht, dass ich selbst mal Maurer war und so eine Affinität zu allem habe, was nach Bagger und Beton riecht. Und ich habe mir diesen Stein ausgeliehen. Es ist mit Genehmigung von Pfarrer Ulrich Schäffbuch und dem leitenden Architekt Christoph Hase, also alles ganz legal. Nichts von wegen 3 Minuten Angst. Und mir ist das nochmal groß geworden, dass vielleicht auch manchmal Steine weggelegt werden, von denen man denkt, die braucht gar niemand. Und diesen Gedanken kennt Paulus und nimmt uns mit. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Und das ist mir sehr wichtig für alles, wo wir heute vielleicht von tollen Leistungen hören, die unsere Auslandsmitarbeiter erbringen, wo wir Leute aussenden mit großen Erwartungen, die größten Erwartungen hat man vielleicht sogar an sich selbst. Wir beginnen diesen Tag und jeden einzelnen Einsatz und jede unserer Tätigkeiten immer mit der Überlegung, Jesus Christus ist der Eckstein, Jesus Christus ist das Fundament und auf dem aufgebaut ist alles, was danach kommt. Und weil es Jesus Christus ist, kann er auch Halt geben in den Situationen, wo es schwierig ist, wo es herausfordernd ist, wo man gar nicht weiß, auf was man noch zählen soll. Da kann der Herr Jesus uns einen Standpunkt geben, auf dem man gut stehen kann. Ich werde dann im Hauptgottesdienst ein paar Worte sagen. Wir hatten gestern noch Besuch von Geschwistern aus Sri Lanka. Ostergottesdienst, Bombenanschläge. Was machst du, wenn die Polizei zu dir in die Kirche kommt und sagt, brecht den Gottesdienst sofort ab, es sind schon 2, 3 andere Bomben explodiert, ihr müsst alle raus. Was machst du, wenn dein Telefon klingelt, weil die ersten Verwandten dir sagen wollen, dass was passiert ist? Wir wollen beten für unsere Geschwister, die gerade in Herausforderungen sind, die vielleicht sich danach sehnen, dass wieder Grund und Boden reinkommt. Und ich möchte Sie nochmal bitten, aufzustehen in die Fürbitte für unsere Geschwister im Ausland. Lieber Herr, wir leben in einem freien Land, in dem wir als Gemeinden und als Einzelne unseren Glauben bekennen dürfen. Wir sind mitten in der Innenstadt von Stuttgart in einer städtischen Einrichtung und dürfen hier Gottesdienst feiern. Und wir wollen dich darüber loben und preisen, dass wir diese Freiheit haben. Dass wir nicht leise machen müssen, dass wir uns nicht verstecken müssen, dass wir nicht die Standortmeldungen von unseren Handys abschalten müssen, damit wir nicht geortet werden können. Wir dürfen an diesem Ort sein und wissen, du schenkst uns das. Und wir möchten dich jetzt bitten, für Geschwister in China und Nordkorea, die in ganz anderen Situationen Gottesdienst feiern oder nicht mal das mehr können, weil sie in Einzelhaft sind. Wir wollen dich bitten für die, die in Hausgemeinden zusammen sind und Sorge haben müssen, dass die Nachbarn die Lieder hören. Wir wollen dich bitten für unsere Geschwister in Pakistan und Indien, die in Ländern leben, wo es nicht gerne gesehen ist, dass man Christ ist und die manche Konsequenz dafür tragen müssen. Wir wollen dich bitten für unsere Geschwister im Sudan und in anderen Ländern, wo man sehr bewusst sich gegen die christliche Minderheit stellt. Denken an die Türkei. Und wir wollen dich einfach für unsere Geschwister bitten, dass sie immer wieder Grund und Boden in dir und in deinem Wort finden. Dass sie Plätze zum Stehen und zum Stehenbleiben finden. Und dass sie spüren dürfen, der sicherste Standpunkt ist in deiner Hand, weil sie dort von dir getragen werden und notfalls auch beschützt werden können. Wir befehlen dir unsere Geschwister an, überall in der Welt, die in Unfreiheit leben, und wollen Fürbitte für sie tun und dich bitten, dass du sie segnest an diesem Tag und sie etwas davon erleben dürfen, was es bedeutet, zumindest im Herzen, an Himmelfahrt zu dir gezogen zu werden. Amen. Sie dürfen sich wieder setzen. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Einige, die früher mal mit CFI unterwegs waren, die kennen solche blauen Fässer. Die Luftfrachtfässer gab es früher mal. Da hat man dann als Familie, weiß nicht, manchmal vielleicht 2 oder 3 bekommen. Die sind staubdicht, die sind wasserdicht. Die kann man auch zuplompen. Das ist schon toll. Und man denkt vielleicht im ersten Augenblick, naja, da hat man ganz schön viel Platz. Wenn Sie jetzt wüssten, Sie müssten in so ein Fass alles einpacken, was Sie in den nächsten 3 Jahren brauchen, würde vielleicht der Thermomix zu Hause bleiben. Oder die schöne Bosch-Bohrmaschine, die man unbedingt haben will. Ich glaube, Friedhelm Diehl hat auch so ein Fass gehabt, als er nach Burkina Faso ausgereist ist mit seiner Frau Kerstin. Er hat in Burkina Faso für christliche Fachkräfte international gearbeitet. Danach, so vor ziemlich genau 9 Jahren, ist er dann ins Büro von Hilfe für Brüder gekommen. Jetzt hat er noch einen Masterabschluss in der Tasche oder ist ganz kurz davor und schreibt gerade daran. Er wird Aufgaben bei Hilfe für Brüder übernehmen. Er hat Aufgaben bei unseren Freunden von der Diguna übernommen und hilft dort auch mit. Und er wird hier von Hilfe für Brüder zur CFI ein Stück wechseln und dann dort auch Auslandsmitarbeiter ab diesem Herbst betreuen, seine Erfahrungen dort einbringen. Und zu dieser Auslandsarbeit gehört, dass man Dienstreisen macht. Und Friedhelm Diehl war vor einiger Zeit in Äthiopien und hat dort etwas mit diesem blauen Fass erlebt. Und was er dort erlebt hat, das wollen wir uns jetzt anschauen. Wir machen eine kleine Flugreise aus Stuttgart ins Gebiet der Afar und Friedhelm Diehl wird uns gleich erzählen, was dort blaue Fässer zu bedeuten haben. Friedhelm, bitte.
Ja, mit blauen Fässern kann man also nicht nur was einpacken, was man mitnehmen möchte. Wir sehen hier eine Taufe im Fass und diese Taufe fand statt bei den Afar. Die Afar sind ein Volk im Nordosten Äthiopiens. Sie leben auch in Eritrea und Djibouti, in einer sehr trockenen Region. Und ihr Leben ist geprägt von einem eher traditionellen, animistisch-islamischen Glauben. Unsere Partnerorganisation in der Region predigt seit einigen Jahren diesem Volk das Evangelium. Und immer wieder kommen Menschen zum Glauben, die sich dann taufen lassen wollen. Die Taufe findet dort nicht hinter verschlossenen Türen im Kirchengebäude statt, sondern eben draußen. Und weil Wasser in der Trockenzeit knapp ist und die Flüsse eben nur noch kleine Bäche sind, behelfen sich die Christen dann dort schon mal eben mit so einem Plastikfass. Geschickt, würde der Schwabe wahrscheinlich sagen. Dieses Zeichen der Taufe, das ist den neuen Christen wichtig. Sie wollen zeigen, schaut her, ich bin nun jemand anderes. Ich folge Jesus nach. Das hat mein Leben verändert. Und mit dieser öffentlichen Bekanntgabe, da wollen sie dann auch nicht warten, bis es irgendwann wieder regnet, bis mehr Wasser da ist, bis man im Fluss oder im See taufen kann. Und deshalb finden eben Taufen auch im Kunststofffass statt. Der neue Glaube hat Konsequenzen auch für die Afar. Das ist, weil sie meistens sehr traditionell leben, wie gesagt. Und ein junger Mann hat erzählt, dass er eben nun nicht mehr mit seinen anderen in der Gruppe loszieht, dass sie nicht, wie es üblich ist, in dieser Altersgruppe die Kamele von den anderen klauen, zum Beispiel, um da mehr Tiere zu haben, um die Milch zu nutzen und so weiter. Da wird er schon mal verlacht, was er für ein Schwächling ist. Und er zieht auch nicht mehr los, wenn es Auseinandersetzungen gibt mit anderen Volksgruppen. Sein anderer Lebenswandel zieht Kreise in seiner Familie, aber auch in seiner Gruppe, mit der er unterwegs ist. Und dennoch traut er sich, trotz aller Sprüche, trotz allem, wo er Schwierigkeiten bekommt, von diesem neuen Glauben an Jesus zu erzählen und auch die anderen einzuladen, in seinem engen Umfeld, aber auch bei Leuten, die er unterwegs trifft. Auch sie einzuladen, dass sie ihr Leben verändern lassen von Jesus. Und unser Partner Gurat und sein Team, der stärkt die Menschen, die da so neu im Glauben sind, durch regelmäßige Bibelstunden, fast Bibeltage, könnte man sagen. Dort wird gemeinsam gebetet, es wird in der Bibel gelesen und es wird erklärt, was das Gelesene bedeutet. Dass es nicht nur irgendwas ist, dieses Wort Gottes, was irgendwann mal aufgeschrieben wurde, sondern was es heißt für den ganz persönlichen Alltag, wie es angewendet werden kann, dieses Wort Gottes, welche Auswirkungen es haben kann auf Gewohnheiten und auf Verhalten. Und das ist eben wichtig, weil die Afar ja bisher völlig ganz anders dachten und glaubten, als es die Bibel sagt. Da prallen wirklich zwei Welten aufeinander. Und ein weiterer Aspekt dieser Bibelseminar, Bibeltage ist, dass Gemeinschaft entsteht. Auch das ist nicht so einfach, weil es bisher nur vereinzelte Christen gibt und weil dieses Volk in einem Gebiet lebt, das etwa halb so groß ist wie Deutschland. Und da ist es schwierig, zusammenzufinden, Gemeinschaft zu haben, sich gegenseitig zu ermutigen. Aber Gurat versucht durch diese Bibeltage eben da etwas entstehen zu lassen und damit die Leute sich auch gegenseitig dann unterstützen können in all den Anfechtungen und Schwierigkeiten und nicht untergehen. Und eine weitere Aufgabe oder eine weitere Sache, die der Gurat macht, ist, dass er zu den anderen Volksgruppen geht, die auch in dieser Region leben und die bisher noch wenig Kontakt zu den Afar-Christen aufgenommen haben. Für die sind nämlich die Afar, das sind so Rückständige, die sind ein bisschen merkwürdig zurückgeblieben, mit denen muss man nicht unbedingt was zu tun haben, als moderner Äthiopier. Und Gurat und sein Team, die besuchen deswegen andere Gemeinden und ermutigen sie, damit die Christinnen und Christen zusammenkommen, damit sie ja wirklich sich gegenseitig verstehen als Familie Gottes, als Brüder und Schwestern im Glauben, als Teil eben dieser weltweiten Familie, damit sie sich gegenseitig ermutigen können im Glauben, damit sie sich gegenseitig helfen können, da wo Not ist und damit sie einfach auch gemeinsam das Evangelium weitertragen können in dieser Region. Und von Hilfe für Brüder aus unterstützen wir eben dieses Team dort bei den Fahrten, beim Kaufen, beim Erstellen von christlicher Literatur, beim Verteilen von Bibeln. Wir unterstützen sie aber nicht nur finanziell, sondern eben auch im Gebet. Und da sind auch Sie eingeladen, mitzumachen, mitzubeten für dieses Volk der Afar, dass eben noch viele dieser Taufen in der Tonne stattfinden können. Dankeschön.
Sein blaues Plastikfass hat übrigens, da hinken dann alle Beispiele, einen Boden. Das Fass, in dem Sie getauft wurden oder Ihre Taufe, die hat keinen Boden. Und vielleicht ist es ja manchmal so, dass man sich fragt, wie kriege ich diese neue Sünde wieder los? Und vielleicht dürfen Sie sich auch selbst in einer bestimmten Situation wie Martin Luther mal daran erinnern, von dem es heißt, er habe sich auf den Tisch geschrieben, als die Anfechtungen kamen, ich bin aber getauft. Ich bin aber getauft. Und so eine Taufe, so dieses Bewusstsein, Gottes Kind zu sein, das kann eine ganze Menge Sünden aufnehmen und wegnehmen und wegtauchen lassen. Und vielleicht sollten Sie auch selber mal wieder ein Fass mit Gott aufmachen und sich daran erinnern, was Gott ihnen in ihrer Taufe alles geschenkt hat. Wir machen uns jetzt auf und reisen weiter nach Pakistan. Dort arbeitet Renate Hölle bereits seit vielen Jahren in einem bekannten christlichen Krankenhaus. Viele andere Kollegen müssen das islamische Land jetzt verlassen. Arbeitserlaubnisse und Visa werden nicht mehr erteilt. Die Spannung steigt. Wie lange geht's noch? Es wird immer wichtiger, die einheimischen Mitarbeiter zu stärken, bevor das Land zugeht, wie wir manchmal sagen. Wie es aber in dem Land zugeht, das wird Renate uns jetzt selbst berichten. Bitte schön, Renate Hölle.
Also mein Name ist Renate Hölle und ich arbeite in Pakistan und ich bin sehr gerne dort. Manches ist anders wie hier. Also zum Beispiel braucht man sich morgens keine Gedanken machen, wie die Haare sind. Man zieht ja einen Schleier auf. Und ich habe einen mitgebracht, den führe ich mal Ihnen vor. Und so ist man immer okay. Ich bin gerade im Urlaub hier, werde am Anfang Juli wieder gehen. Und meine Aufgabe in Pakistan ist, in einem kleinen Krankenhaus Anästhesie-Fachpfleger und Instrumentierschwestern auszubilden. Unser kleines Krankenhaus hat 65 Betten und wir sind im Vorgebirge vom Himalaya. Und wir haben im letzten Jahr über 114.000 Patienten ambulant behandelt, 2.600 Operationen durchgeführt und über 1.600 Geburten. Und wenn man sich vorstellt, dass wir den Frauen sagen, also das erste Kind müssen sie bei uns kriegen, vom zweiten bis zum vierten dann daheim bei der Dorfhebamme, weil meistens natürlich mit Schwangerschaftsvorsorge, und ab dem fünften dann wieder bei uns. Sagen Sie das mal in Deutschland zu irgendeiner Frau. Oder wir sind manchmal so überlaufen, dass wir den Patientinnen sagen, also sie haben die Wahl, entweder müssen dieses Kind, müssen sie woanders hingehen oder sie müssen ihr Bett mit einer Mitpatientin teilen. Und die meisten wollen das Bett lieber teilen und bei uns entbinden. Also die Leute kommen sehr gerne zu uns. Und das ist ein großes Geschenk. Obwohl Pakistan ein islamisches Land ist, haben wir wirklich auch Möglichkeiten, auf den Stationen eine Andacht zu halten. Jeden Tag wird eine Andacht auf allen Stationen gehalten. Und freitags bin ich immer dran. Das ist dann immer schön. Und dankbar nehmen die Menschen auch das Angebot an, für sie zu beten. Vor jeder Operation fragen wir die Leute, wollen sie, dass wir mit ihnen beten? Und die meisten wollen das. Und zwar im Namen Jesu. Das ist ja das Erstaunliche. Weil sie sagen, im Namen, also Jesus ist bei ihnen in ihrem Glauben ja auch ein großer Prophet, der Wunder getan hat, Leute geheilt hat. Und sie finden, das hat besondere Kraft. Das ist eher mehr ein magisches Verständnis, aber ist ja egal. Und so beten wir gerne mit ihnen im Namen Jesu. Und ich muss Ihnen sagen, wir haben schon oft erlebt, wie Gott auch ganz schwierige Situationen umgedreht hat, dass die Leute überlebt haben. Zum Beispiel war eine Patientin, die war wirklich im Sterben. Dr. Luke, unser Chefarzt, ging nochmals hin, weil er kannte die Patientin, hat noch mit ihr gebetet, also die Familie bat ihn, im Namen Jesu zu beten. Und er ging dann und kam dann nach 2 Stunden wieder, hat gedacht, jetzt ist sie wahrscheinlich gestorben. Und sie saß im Bett, hat gestrahlt und gegessen und er war ganz platt und sagte, was ist denn hier passiert? Und er sagte, Sie haben doch gebetet. Sie hat es im Koma mitgekriegt, dass er gebetet hat und für sie war das klar. Für ihn nicht so, muss ich zu unserer Schande gestehen. Und wir erleben auch als Team, also ich bilde dort Anästhesie-Fachpersonal aus. In Pakistan gibt es zu wenig Anästhesisten, die es gibt, gehen nach Saudi-Arabien oder sonstige Länder, wo sie eben mehr Geld verdienen können. Und von daher ist es wichtig, dass kleine Krankenhäuser Anästhesie-Fachpersonal haben, die selber Narkose durchführen können. Und da erlebt man schon manchmal seine blauen Wunder. Also nicht nur Wunder, sondern manchmal auch blaue. Hier zum Beispiel sehen Sie die Patientin hier, die ist verschleiert. Und das ist ja immer schwierig, als Mann darf man ja eine fremde Frau nicht so angucken und auch nicht so anfassen. Und so erlebt man dann auf dem OP-Tisch manchmal, dass die noch ganz andere Sachen haben, weil sie müssen durch die Tücher durch untersuchen oder abhören oder so. Wir beten als OP-Team immer jeden Tag zusammen, bevor wir anfangen, dass Gott uns bewahrt. Und das ist sehr wichtig. Und auch wenn ich nicht dort bin, machen das meine Mitarbeiter. Weil oftmals sind solche Situationen, das kann man gar nicht sagen, wo man gerade noch im letzten Moment reinkam und da noch was gesehen hat. Zum Beispiel vor kurzem ist hier unser Sterilisiergerät explodiert, weil irgendwas hängen blieb und so. Da kam dann gerade jemand hin, wo es abhob oder so. Und da erlebt man echt, wie Gott einen im richtigen Moment nochmals da reinführte. Und so war das auch bei einem kleinen Kind. Es war ein 6 Monate altes Baby. Wir machen keine Narkosevisite. Die Ärzte, die Chirurgen sagen uns, wenn irgendwas Besonderes ist, und dann handeln wir entsprechend. Also wir haben keine Zeit, dass wir da noch vorher durchgehen und alle angucken. Und so kam ich raus in den Flur und die Mutter stand da und erzählte mir, ach ja, ihr Kind, sie hat 6 Jahre gebetet, dass sie dieses Kind kriegt. Und jetzt hat sie einen kleinen Jungen und der ist noch zu früh geboren. Und als ich das hörte, bin ich rein, weil oftmals haben Frühgeborene, auch wenn sie 3, 4, 5 Monate alt sind, also Kinder, die frühgeboren waren, dass noch Atemstillstände. Und ich bin rein, die hatten gerade angefangen mit der Spinale und dann habe ich gesehen, das Kind war blau, hat nicht geatmet, haben es rumgedreht, beatmet und das Kind hatte mindestens 10 Atemstillstände während der Operation. Und ich war so dankbar, dass Gott mich im rechten Moment mit der Mutter zusammenführte, dass sie mir das gesagt hat, dass mir die Idee kam, da guckst mal. Und so, also so erleben wir wirklich Gottes Führung. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie so für uns beten und auch geben. Und beten Sie weiter für Pakistan. Eine Frauenärztin muss jetzt Pakistan verlassen, weil sie kein Visum bekommen hat. Wir, Dr. John und Dr. Angela, haben jetzt ein Visum bis nächstes Jahr. Das ist neu. Und auch Dr. Luke und seine Frau, weil sie die doppelte Staatsbürgerschaft beantragt haben. Ja, und aber wir wissen, dass es begrenzt ist. Und beten Sie bitte mit, dass wir gute Leute finden, die unsere Positionen ausfüllen können. Ich habe hier noch ein nächstes Bild, das ist unser OP-Team. Danke für alle Fürbitte.
Vielen Dank. Es ist ein Riesenvorrecht, mit so feinen Kollegen und Kolleginnen zusammenarbeiten zu dürfen. Da wird man manchmal richtig gesegnet. Und genau davon wollen wir jetzt noch mal singen. Lobe den Herrn, der sichtbar dein Leben gesegnet. Vom ersten Lied, die 4. und die 5. Strophe. Danke für alle musikalische Unterstützung. Lobe den Herrn. Wir wollen jetzt einen Blick tun auf einen anderen Teil Asiens. Am Mekong, dem großen Fluss, liegen die Länder China mit der riesigen Yunnan-Provinz, Myanmar, Laos und Thailand, Kambodscha, bevor es dann ins Mekong-Delta in Vietnam geht. Überall haben sich große Flusshafenstädte gebildet, sogar 2 Hauptstädte, das laotische Vientiane und das kambodschanische Phnom Penh, liegen direkt an dieser Lebensader für Wirtschaft und Verkehr.
Und da geht es dann nicht nur um das Land des Lächelns in solchen Städten, sondern auch um heiße Tränen von jungen Frauen, die man mit Versprechungen in die Hauptstädte lockte und die dort tragische, traurige Erfahrungen machen. Ich war vor einigen Jahren selbst in Phnom Penh, der kambodschanischen Hauptstadt, um dort unter vietnamesischen Minderheitsgemeinden mir Arbeiten anzuschauen, die wir von Hilfe für Brüder unterstützen. Ich habe dann im vietnamesischen Viertel in einem einfachen Hotel Unterkunft gefunden, da haben mich die Geschwister untergebracht. Klopft abends an die Tür. Mister, do you want lady? Und ich habe dann versucht zu erklären, dass ich glücklich verheiratet bin und Christ. Oh, you want little girl? I can bring you little girl. Ist alles verboten, ne? Aber ich kann Ihnen sagen, in 4 Tagen 2 Angebote. Und es ist alles tragisch. In diese Tragik hinein arbeitet unser Partner Daughters of Cambodia, die Töchter von Kambodscha. Und wenn Sie wissen wollen, was dort passiert, hören Sie jetzt mal genau zu, wenn Esther Köbele berichtet, warum sie mit Coworkers International von Niederkrüchten bei Mönchengladbach an den Mekong gegangen ist. Esther Köbele, die traurigen Freudenmädchen vom Mekong. Bitte schön.
Ja, genau. Ich war vor 2 Jahren mit Coworkers International in Phnom Penh, in der Hauptstadt. Und wen ihr da seht, das sind die Mädels aus dem Sailor House. Das Sailor House ist ein Heim für Mädels, wo ich zwischendurch gearbeitet habe. Die sind im Alter von 3 bis 18 Jahren und leben dort, weil es zu Hause nicht sicher genug ist. Die haben alle unterschiedliche Misshandlungen und Vergewaltigungen hinter sich. Und ich als frische Freiwillige gehe dorthin und habe die Erwartung, ey, ich will wirklich was bewirken. Ich bin jetzt hier, ich habe jetzt richtig Bock, was für Gott zu tun. Ich investiere ein Jahr in Gott. Und dann komme ich dorthin und merke, ja, ich verstehe weder die Sprache, noch verstehen sie mich. Noch kann ich hier eigentlich wirklich was tun. Und eine Geschichte will ich euch dazu erzählen von ihr. Das ist Ruthie, die ist geistig und körperlich behindert mittlerweile, ist aber nicht so geboren, sondern die wurde ist in einem Dorf außerhalb von Phnom Penh aufgewachsen und wurde mit 6 Jahren von ihrer Oma vor deren Hütte an einen Pfahl gebunden am Handgelenk. Und jegliche Dorfbewohner konnten kommen und mit ihr machen, was sie wollten. Also die durfte vergewaltigt werden, misshandelt werden, geschlagen werden, angespuckt werden, beworfen werden, was auch immer gerade so gemacht werden wollte von den Leuten. Und das ist kein Einzelfall. Jedes Mädel von denen hat so eine Geschichte hinter sich. Und die Ruthie wurde irgendwann gefunden dann und in das Heim gebracht und lebt seitdem da und ist halt durch diese Misshandlungen geistig und körperlich behindert. Und was bei ihr so erstaunlich war, ist, am Anfang kam ich dorthin und sie hat mich nicht beachtet, weil die Angst hat vor fremden Menschen, vor Leuten, die sie nicht oft sieht, und ich konnte nicht oft da sein. Und dann eines Tages, ich weiß noch genau den Moment, komme ich in dieses Tor vorne rein und es öffnet sich und plötzlich kommt sie mir in die Arme gelaufen und ruft, Esther, schön, dass du da bist, auf Englisch auch noch. Und ich dachte mir so, wow, was ist hier gerade passiert? Genau, und was ich davon mitgenommen habe, 2 Punkte, um es knackig zu machen, ist das eine, dass Gott mich gebraucht hat, obwohl ich dachte, dass ich eigentlich nichts machen kann, weil ich konnte den Mädels nicht auf psychischer Ebene helfen, weil ich konnte sie nicht verstehen und sie konnten mich nicht verstehen, aber ich war dort und Gott hat mich gebraucht, einfach durchs Dasein, durchs Spielen mit den Mädels, durchs Aufmerksamkeit geben. Und zum Zweiten, diese innere Freude von denen, das ist Wahnsinn, ich habe noch nie bei Menschen, die sowas erlebt haben, so eine Freude erlebt, die sie weitergegeben haben. Das war eine Freude, die unabhängig war von den Sachen, die gerade passiert sind. Keiner von denen war bei ihren Eltern. Die waren alle in ungewohnten Umgebungen, hatten kein Zuhause mehr, sondern hatten sich nur gegenseitig. Aber die hatten eine Freude im Herzen und eine Liebe, die sie weitergegeben haben, die mich total berührt haben.
Liebe Esther, danke für deinen Bericht. Wissen Sie, ist das eine, sich irgendwo aufs Sofa zu lümmeln und irgendwelche Kracherberichte bei YouTube reinzuschreiben und ein paar Videos zu posten. Es ist was völlig anderes, auf die schmutzigen Straßen dieser Welt zu gehen und sich in so einem Einsatz die Hände selber schmutzig zu machen. Ich bin sehr beeindruckt von Esthers Familie. Man soll sie nicht vergleichen und man darf sie auch nicht vergleichen. Aber Esther ist, wenn ich es richtig weiß, die fünfte vom Köbele-Clan, die mit uns rausgegangen ist. Zwei kriegen wir vielleicht noch, mal sehen, ob es klappt. Aber wir haben noch niemand gekriegt für die Stelle von Esther selbst. Die Stelle in Kambodscha ist immer noch offen. Wir haben dort Familie Fretz von CFI. Und wenn Sie vielleicht jemanden kennen, wo Sie sagen, Mensch, das wäre doch was, dass jemand dorthin geht und diesen Kindern mithilft und auch sonst noch ein paar andere Aufgaben hat, dann sind Sie herzlich eingeladen, mit Esther draußen ins Gespräch zu kommen oder mit den Kollegen von Coworkers. Wir würden die Stelle sehr, sehr gerne besetzen. Jetzt wollen wir uns von Asien weggehen, genau genommen einmal ganz um die Welt herumfliegen und müssten jetzt genau genommen nach Kuba gehen. Aber wir brauchen gar nicht hin, denn unsere kubanischen Freunde von Monte de Sion sind zu uns gekommen. Und sie haben ganz fantastische A Cappella-Musik mitgebracht. Meine Kollegin Dorothee Kuhs hat so eine Art gelben Zettel vom Himmel bekommen, das muss ich jetzt sagen, Dorothee, und begleitet die fünf Geschwister bei ihrer Tour durch Deutschland. Und jetzt und heute sind sie hier. Einen ganz herzlichen Beifall für Monte de Sion aus Kuba. Kein Strom, aber jede Menge Energie.
Ja, kein Strom, aber jede Menge Energie. So lautet der Titel für den Bericht. Und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen jetzt kurz etwas über dieses faszinierende Land Kuba berichten darf, gemeinsam mit Monte de Sion. Und Sie sehen vielleicht keine Instrumente, aber ich verspreche, es wird jede Menge Musik geben. Voller Kuriositäten. So gibt es zum Beispiel nach wie vor seit der Revolution keine Erlaubnis, Kirchengebäude zu bauen, aber jede Menge volle Gemeinden. Und die Anzahl der Christen darf seit den 90ern stetig wachsen. Nach dem Mauerfall hier in Deutschland und dem Zerfall der Sowjetunion hat sich Kuba öffnen müssen und eine lange Periode der Christenverfolgung wurde beendet. Und nichtsdestotrotz gibt es aber immer noch viele Herausforderungen für die Christen in Kuba und auch für alle Bürger ganz allgemein. So sehen Sie auf diesem Foto zum Beispiel die monatliche Ration an Essen für eine 3- bis 4-köpfige Familie. Nach wie vor wird die über dieses kleine Heftchen bezogen, das Sie in der Mitte sehen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich noch an Lebensmittelmarken erinnert, die es während und nach dem Zweiten Weltkrieg gab. Und so leben die Kubaner seit 60 Jahren und das Essen reicht hinten und vorne nicht. Weitere Lebensmittel müssen oft in teuren Devisenläden gekauft werden, eine zweite Währung, die es im Lande gibt. Für ein halbes Kilo Hähnchenfleisch, erzählen Sie mir, stehen Sie 3-4 Stunden Schlange, um dann zu hoffen, dass noch was übrig ist. Und wer zum Beispiel eine Kuh schlachtet ohne Erlaubnis der Regierung, bekommt mehr Jahre Gefängnishaft, wie wenn jemand einen anderen Menschen umbringt. Da denke ich mir, das macht keinen Sinn und habe jede Menge Fragezeichen. Wenn der staatliche Einheitslohn zum Beispiel 20 Euro beträgt und die Lebensmittelpreise aber vergleichbar sind mit dem, was hier in Deutschland die Preise sind, dann hat man keine Chance, mit dem monatlichen Gehalt durchzukommen, braucht aber jede Menge Gottvertrauen. Und das ist das, was mir die Kubaner antworten auf die Frage, wie sie denn dann überleben. Da sagen sie, Gott tut Wunder, Tag für Tag. Und so durfte ich zum Beispiel letztes Jahr im September auch nach Kuba reisen, durfte dort verschiedene Partner kennenlernen, wie zum Beispiel auch hier der Partner, das ist die SMD-Gruppe, die es quasi auch in Kuba gibt, die sich versteckt treffen an den Uni-Geländen, weil sie sich nicht öffentlich treffen dürfen. Und vor 25 Jahren durften wir helfen, von HFB ein Auto zu kaufen, welches bis letztes Jahr im Einsatz war. Jetzt ist es kaputt gegangen und ich freue mich sehr, dass wir von Hilfe für Bruder auch helfen dürfen, ein neues Auto für die SND-Gruppen in Kuba zu besorgen. Und so gibt es viele Geschichten, Bibelseminare, wo der Drucker kaputt gegangen ist und deswegen alles per Hand mitgeschrieben werden muss. Das Bibelseminar, wo Autos kaputt gehen und deswegen die Studenten zu Fuß die Dreiviertelstunde jeden Tag laufen. Essensvorräte, die eingekauft werden für Hunderte von Studenten und dann in den Privatkühlschränken von den Professoren gelagert werden, weil es keine anderen Möglichkeiten gibt. Und das erinnert mich dann ein bisschen an die Sparkassenwerbung, wo es hieß, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Und in Kuba würde es dann aber heißen, kein Auto, kein Drucker, keine Kühlmöglichkeiten. Aber jede Menge andere Möglichkeiten, unsere treuen Geschwister dort zu unterstützen. Und das ist das so Erstaunliche und Faszinierende meiner Meinung nach an diesem Land und an den Menschen, weil sie hätten so viel Grund zu meckern und zu nörgeln, aber stattdessen erlebe ich keine Bitterkeit, sondern jede Menge Dankbarkeit. Dankbarkeit über das, was sie haben, über ihre Familien, über ihre Gemeinden, über ihren Gott, den ihnen nichts und auch niemand wegnehmen kann. Und bei vielen Liedern der Band werden Sie es vielleicht raushören oder rauslesen in den übersetzten Texten. Da geht es um Dankbarkeit, um diese tiefe innere Freude, um das Beste, was noch kommen wird. Und deswegen möchte ich Sie auch gerne einladen, das auszunutzen, dass die Band da ist. Wir haben draußen im Foyer einen Stand, da dürfen Sie gerne hinkommen. Da gibt es CDs mit Musik von der Band, da gibt es weitere Infos über Kuba. Und da können Sie auch einfach gerne die fünf ansprechen. Und ich verspreche Ihnen, auch wenn in Kuba, da es oft keinen Grund zu lachen gibt, haben die Leute trotzdem jede Menge Humor. Und deswegen will ich jetzt auch keine lange Rede mehr machen, sondern Zeit geben für jede Menge Rhythmus und Musik. Monte de Sion.
Danke für diesen spannenden ersten Einblick und das wunderschöne Lied, das Sie heute, so viel darf ich schon mal verraten, noch einmal hören werden in einer ganz besonderen Version. Bleiben Sie einfach bis heute Nachmittag da. Lo mejor está por venir. Das Beste kommt noch. Ich möchte Sie noch mal darauf hinweisen, dass wir heute den ganzen Tag über ein Kinderprogramm haben. Das läuft drüben schon in den Nebenräumen. Es gibt oben im Obergeschoss einen Mutter-Kind-Raum, der auch ganz still ist, wenn Sie einen stillen Raum brauchen. Draußen gibt es Stände mit interessanten Informationen und wunderbaren Mitarbeitern. Sie finden Pausengetränke, Zeitschriften, Bücher von Peter Hane und später auch ein gutes Mittagessen. Ich möchte auch noch mal ganz herzlich Danke sagen für ganz wunderbare Äpfel aus dem Hohenlohischen. Ich staune über eine Schwester, die da drin ganz still sitzt, frisches Metall in der Schulter hat und trotzdem heute Morgen hier die Äpfelkisten hergetragen hat aus Hohenlohe, dass wir die haben dürfen. Vielen Dank, Beate. Heute Nachmittag, dann Nachmittagscafé, da laden wir Sie gerne ein. Wir wollen jetzt weitergehen auf unserer Rundreise. Wir bleiben in Lateinamerika, aber wir gehen von der kubanischen Insel rüber aufs Festland nach Nicaragua. Dort war Johannes Kepler mit seiner Frau Angelika und der kleinen Tochter Lea in den letzten Jahren unterwegs als Berater für ländliche Entwicklung, würde ich mal sagen. Was man als Mann so erlebt, wenn man sich auf Gott verlässt und vom schönen Bauernhof in Unteriflingen, wenn Sie dort mal vorbeikommen, da können Sie ganz schöne Milch kaufen, also leckere Milch, schöne Kühe, schöne Ställe, schöne Landschaft. Schön blöd, wer da weggeht, könnte man denken. Aber Johannes hat sich aufgemacht, war lange unterwegs. Und was er jetzt in Nicaragua erlebt hat, das berichtet er uns selbst. Nicaragua, Pflanzen, Gießen, Gedeihen geben. Johannes.
Guten Morgen, liebe Missionsfreunde. Vor 15 Jahren wurde ich das erste Mal von CFI, auch an der Himmelfahrtskonferenz, ausgesandt, um nach Nicaragua zu gehen, um dort mit einheimischen Geschwistern neue Ideen und neue Initiativen zu pflanzen und zu begleiten, um gemeinsam mit ihnen Wege zu finden, um ihre Lebenssituation zu verbessern. Als praktischer Landwirt aus dem Nordschwarzwald war ich natürlich gespannt, was sich unter den anderen klimatischen Bedingungen dort in den Tropen alles so machen lässt und wie es mir auch als Schwabe dort in der fremden Kultur gehen würde. Aber jetzt nach 15 Jahren Nicaragua darf ich zurückschauen auf manche Initiative, die wir dort umsetzen konnten. Und es ist mir eine Freude, dass ich vor kurzem noch mal gehört habe, dass weit tief im Busch von Punta Gorda immer noch die Kepler-Kochbananen gibt, die wir hier auch auf dem Bild sehen. und dass wir manche Initiativen wirklich gut umsetzen konnten. Wenn ich allerdings Bilanz ziehe über die praktische Arbeit, dann kann man auch enttäuscht sein, weil viele dieser Initiativen wieder eingegangen sind oder sich noch nicht so entwickelt haben, wie man sich das vorgestellt hat. Vor circa 2 Jahren wurden wir als Familie angefragt von unserem einheimischen Partner, eine 3- bis 4-tägige geistliche Schulung zu leiten. Die Angaben waren, dass ca. 15 Leute daran teilnehmen werden. Wie gesagt, 3 bis 4 Tage Zeit und das Thema durften wir uns selber raussuchen. Da ich und Angelika schon öfter bei verschiedenen Angelegenheiten den roten Faden durch die Bibel unterrichtet hatten, das ist die Bibelgeschichte von der Schöpfung bis zur Offenbarung, haben wir gedacht, das machen wir mit den Mitarbeitern von unserem Team an dieser Gelegenheit auch. Gut vorbereitet und mit viel anschaulichem Material haben wir begonnen mit dem Unterricht. Und nach ca. 3 Stunden mit schweigenden Teilnehmern hat dann unsere Leiterin, die Darling, angefangen zu sprechen. Das ist eigentlich eine Person, die immer spricht. Aber sie hat 3 Stunden gebraucht an diesem Tag, bis sie angefangen hat zu reden. Und dann sagt sie, ich sitze jetzt seit 3 Stunden hier. Und die ersten 2 Stunden dachte ich, was erlauben sich eigentlich diese deutschen Missionare, uns die Kindergeschichten aus dem Alten Testament zu erzählen. Die wissen wohl nicht, mit wem sie es hier zu tun haben. Und wir wussten wohl, dass alle schon viele Schulungen in den Dörfern durchgeführt haben, im geistlichen wie im praktischen Bereich, da waren Theologen darunter. Aber dann sagt sie weiter, aber umso länger ich zuhöre, merke ich, dass diese angebliche Kindergeschichte ganz viel mit meinem praktischen Leben und mit meinem persönlichen Glauben mit Gott zu tun haben. Und umso länger ich zuhöre, sagt sie, bin ich gespannt, was ich in den weiteren Geschichten noch entdecken darf. Sie hatte sich am Anfang schon überlegt, nach der ersten Stunde das Seminar wieder abzubrechen, aber es hat sich bald in Spannung bei ihr verändert. Sie war sich bis dahin überzeugt, dass es reicht, die 4 Evangelien zu kennen und den Römerbrief und das auch zu unterrichten. Am Ende der Schulung haben uns die Mitarbeiter gebeten, dass man doch bitte in alle Dörfer, wo Ex in Nicaragua aktiv ist, diesen roten Faden durch die Bibel unterrichten und Unterrichtsmaterial erstellen, dass sie das dann auch bald selber unterrichten können. Und in einige Dörfer durften wir dann auch erleben, wie durch diese Einheiten Menschen neugierig geworden sind auf die Bibel, wie sie angefangen haben, Bibel zu lesen, wie es ein persönliches Buch für sie geworden ist und sie ein persönlicher Gott darin entdeckt haben, wo sie eigentlich sonst ganz stark einen gesetzlichen Gott kennen. Leider konnten wir in viele Dörfer diese Themen nicht zu Ende unterrichten. Das sind Lektionen, die sich über 10 Monate hinwegziehen, mit Hausaufgaben, mit Bibeltexte lesen. Aber durch die aufkommende politische Krise, die vor einem guten Jahr in Nicaragua losgegangen ist, konnten wir dann nicht weiter in die Dörfer fahren. Aber wir konnten das Unterrichtsmaterial fertigstellen und einige Mitarbeiter in das Material einlernen. Mitten in der Krise, in der Nicaragua derzeit steckt, ist es schon schmerzhaft zu sehen, wie viele Sachen kaputt gehen, die auch mühsam gepflanzt und begossen und gepflegt wurden. Und Sachen, die das Leben jetzt wieder schwerer machen für die Menschen dort in Nicaragua. Aber es ist auch gut zu sehen, dass wir über die Jahre überwiegend in Einzelpersonen investiert haben und nicht in große, teure Projekte und Strukturen, die so zerbrechlich sind, sondern eben in Personen, die begleitet haben, die weitergebildet haben, mit ihnen zusammen gelernt haben und jetzt vor Ort weitermachen können, wo es uns als Ausländer derzeit nicht möglich ist. Danke, wenn Sie weiter für Nicaragua beten, dass Gott dort sein Reich baut und durch sein Wort Menschen verändert und mit den Menschen, die dort vor Ort sind, die ihm vertrauen und ihm dienen, weiter sein Reich baut.
Grundlagen legen für Dinge, die dann weiter wachsen. Wir sind mit dem Missionswerk befreundet, das sein Lehrmaterial bewusst Firm Foundations, feste Fundamente nennt, um praktisch Grundlagen zu legen aus dem Alten Testament, die dann gerade von Leuten aus dem Animismus nochmal ganz anders verstanden werden, die das vielleicht zunächst in irgendeiner katholischen Kirche als Kindergeschichten gehört haben. Marianne Holzmann ist da, die hat mit diesem Material zum Beispiel in Mosambik gearbeitet. Und ich bin froh, dass unsere Mitarbeiter von CFI sich nicht über ihre Fachlichkeit definieren, die auch da ist. Das kann man sich draußen am Stand eindrucksvoll anschauen, was wir gerade im landwirtschaftlichen Bereich und mit natürlicher Medizin machen, sondern dass es darum geht, Medizin für die Seele zu finden und auch da Grundlagen zu legen, dieses Fundament dort drauf aufzubauen, von dem im Korintherbrief geschrieben wird. Und ich sage es immer wieder, CFI beginnt mit C. Und das steht für christlich und das wollen wir sein. Wir wollen Christus groß machen. Wir gehen jetzt weiter. Sie haben jetzt vielleicht gedacht, naja, mir kommt hier einiges ganz schön spanisch vor. Immer wieder Kuba, Nicaragua und so weiter. Wir verlassen jetzt Lateinamerika und machen jetzt nochmal einen größeren Weg. Gehen mit einem jungen Ehepaar mit, das heute in Stuttgart ist, eigentlich auf dem Weg ins Königreich Schweden, das aber gerade noch im Königreich Eswatini war. Eswatini, das kennen Sie vielleicht noch unter dem Begriff Swasiland. Und auf Spanisch würde ich jetzt einfach sagen, die haben den Königsweg gewählt, El Camino Real. Die haben den Königsweg gewählt für ein Auslandspraktikum. Wir nennen diesen Königsweg Chancement. Wir wollen jungen Leuten eine Chance geben, mit Engagement rauszufinden, ob das, was sie im Studium gelernt haben, ob das in der Praxis hält. Und wenn dann zwei junge Leute als Ehepaar auf diesem Königsweg unterwegs sind, dann kann es schon mal passieren, dass man plötzlich neben einer Prinzessin sitzt. Hanna und Jakob Trenk mit Chancement zur Prinzessin von Eswatini. Herzlich willkommen.
Guten Morgen. Ja, wir sind Hanna und Jakob Trenk. Wir waren im Oktober 2018, also letztes Jahr, in Eswatini. Und um euch ein bisschen reinzunehmen, um euch auch, das ist ja der letzte Vortrag vor der Pause, um euch nochmal ein bisschen genau eure Vorstellungskraft anzuregen, möchte ich euch erklären, wie das Bild war. Und dazu sollte ich Folgendes vorstellen. Also ihr sitzt alle auf dem Boden, Stühle gibt es da nicht, sondern da gibt es nur einen Stuhl und wenn, dann sitzt da jemand drauf, der noch nicht da war. Okay, also ihr wartet alle. Es ist richtig heiß, es ist 35 Grad, gefühlt, weiß nicht, vielleicht auch 40. Es gibt kaum Schatten. Ihr seht, da sind zwar so ein paar Masken verteilt, das heißt, ich habe mich so, die schlau sind, die setzen sich so in den Schatten vom Mast. Alle sind sehr dicht bepackt, Männer sitzen da, Frauen sitzen da und alle warten. Und wir warten und man setzt sich dann immer so um, weil die Hände wehtun und die Füße wehtun. Und dann kommt endlich der König. Und alle Männer und alle Frauen rufen, Beate, Beate. So war die Situation vor ungefähr 6 Monaten, als wir da waren. Direkt bevor wir dieses Foto aufgenommen haben. Nämlich als der König den Ministerpräsidenten ernannt hat. Eswatini ist ein ganz kleines Land, das habt ihr gesehen, im Süden Afrikas. Ist ein bisschen kleiner als Hessen. Es hat 1,4 Millionen Einwohner. Und das Bild zeigt ziemlich gut den Wandel, was im Moment in Eswatini passiert. Also ihr seht, sehr traditionell, wenn irgendwelche Kundgebungen vom König passieren, ist es immer noch in so einem
Kuhweide.
Kuhweide würden wir sagen, die haben bessere Namen dafür, aber sie war ja, genau. Aber gleichzeitig passiert auch viel, weil ihr seht, der Mann ganz vorne hat zum Beispiel telefoniert gerade, das war direkt nach der Kundgebung. Und auch währenddessen, da passiert richtig viel. Die Leute wollen mehr Verantwortung nehmen in der Politik, also dieses Volk. Es passiert viel in der Wirtschaft und genau in den Kontext kamen wir. Und wir könnten euch jetzt auch von dem Erlebnis mit der Prinzessin erzählen oder was wir noch erlebt haben mit der Kultur. Aber die Hanna hat Erlebnisse gehabt mit Frauen, wo Gott gewirkt hat, die noch mindestens genauso beeindruckend sind wie die Prinzessin selbst.
Genau. Ich hatte echt das Privileg, in meiner Zeit in Eswatini meine Bachelorarbeit zu schreiben. Und ich durfte 80 Frauen interviewen. Und das waren ganz besondere Frauen. Das waren Frauen vom Land und die treffen sich einmal in der Woche und sparen zusammen. Hört sich jetzt erstmal noch nicht so interessant an und nicht so cool an, aber was da passiert, ist echt wirklich beeindruckend. Und zwar treffen die sich und die sparen echt, am Anfang sparen die richtig wenig, für uns vielleicht so 20 Cent, 10 Cent. Und aus dem Gesparten, was die Frauen dann als Kollektiv zusammensammeln, dürfen sie sich kleine Kredite nehmen. Und da muss jede Frau vor die Gruppe treten und sagen, warum willst du den Kredit und wie kannst du den zurückzahlen? Und dann passieren da echt richtig coole Sachen. Dann kaufen sich Frauen große Töpfe und fangen an, so kleine Kuchen zu backen und die zu verkaufen. Dann fangen die Frauen an, sich nochmal extra zu treffen und die weben dann so Schlafmatten zusammen. Es gibt eine ganz witzige Geschichte, die könnt ihr auch nochmal im Artikel nachlesen. Aber wir kamen dahin und dann haben die Frauen mir erzählt, dass sie Schwämme vermieten. Und ich dachte erstmal so, ew, das ist voll eklig. Das ist echt nicht schön. Ich will doch nicht so einen ollen Schwamm benutzen, den schon 100 andere Leute benutzt haben. Das ist doch richtig komisch. Aber was die eigentlich machen, was sie als Synonym benutzen, ist, das Wort Sponge bedeutet für die Matratze. Da wusste ich plötzlich Bescheid. Und zwar vermieten die ganz, ganz viele Matratzen für große Veranstaltungen. Natürlich hat da nicht jeder irgendwie ein extra Bett zu Hause oder ein schönes Sofa, wo die Gäste drauf schlafen können. Das heißt, die Frauen als ganze Gruppe haben gesagt, wir vermieten Matratzen und dann kann jeder zu uns kommen und kann sich eine Matratze ausleihen für einen kleinen Geldbetrag und muss die dann wieder zurückbringen. Und dann dachte ich erstmal so, okay, würde in Deutschland nicht so funktionieren, aber da funktioniert es anscheinend so gut, dass die Frauen jetzt angefangen haben, ein Haus zu bauen. Also wirklich von 20 Cent zu, wir als Gruppe, wir bauen jetzt ein Haus. Ziemlich cool, oder? Und ich finde, auch wenn ich jetzt keine Geschichte erzählen kann, wie Gott mich super geführt hat und irgendwas, ich irgendwas gemacht habe, finde ich, da wirkt Gott so krass einfach durch ja, Entwicklungszusammenarbeit über so ein Programm, was eigentlich so den Lebensstandard verbessert. Von den Frauen ist so viel passiert. Die treffen sich jedes Mal, wenn die sich treffen, starten die mit Gebet und Gesang und Tanz und die geben einfach Gott so die Ehre für alles, was da passiert, für alles, was an Veränderungen in dem Land passiert, was an Lebensstandardverbesserungen für die passiert. Die sagen immer, ey, wir danken Gott dafür. Gott ist der, der uns versorgt, der uns jetzt ermöglicht hat, dass wir das machen können. Genau.
Haben Sie sich auch gerade bei dem Gedanken ertappt, dass Sie froh sind, dass Sie eine eigene Matratze haben? Danke euch beiden für den kurzen Einblick. Auch euch kann man draußen dann treffen und noch mehr hören über die Zeit in Eswatini. Übrigens sind es mittlerweile fast 100 junge Leute gewesen, die mit Chancement ins Ausland gegangen sind. Es sind auch eine ganze Menge gerade wieder draußen. Wenn Sie also Ihren Kindern oder Ihren Neffen oder Nichten was Gutes tun wollen, nehmen Sie sich draußen Informationen mit. Wir haben bestimmt über 20 offene Stellen an ganz, also Hongkong und Eswatini und überall, Zimbabwe und so weiter. Also es gibt ganz spannende, herausfordernde und interessante Länder. Und vielleicht gibt es ja auch jemand, der sagt, ich brauche einfach mal ein halbes Jahr in freies Zimmer bei mir zu Hause. Ich will das mal vermieten und ausprobieren. Dann können Sie ja da irgendwie sagen, Kind, geh mit Chancement ins Ausland, wir brauchen das Zimmer und du kriegst hinterher die Zinsen. Also, Sie können dort in großer Freiheit auf die Kollegen draußen zukommen. Wir haben ganz schöne und spannende Stellen. Sie werden das heute Nachmittag noch sehen. Und ich glaube, das ist eine Riesenmöglichkeit, rauszufinden, ob ich als junger Mensch, vielleicht mit meinen Begabungen, später mit dem Missionswerk oder mit christlichen Fachkräften, rausgehe ins Ausland und mich für Gott einbringe. Wir haben jetzt viel gehört und wir wollen noch einmal reden mit unserem großen Gott und ich möchte Sie bitten, dazu aufzustehen. Lieber Herr, wir haben Geschwister um uns, die erfahren sind, die schon viele Jahre im Ausland waren. Du hast sie geführt und gebracht und wenn jetzt auch manche Dienste vielleicht zu Ende gehen wie in Pakistan, dann wollen wir dir dieses Land anbefehlen und die Geschwister dort und darauf vertrauen, dass du, auch wenn du nach Himmelfahrt im Himmel bist, von dort aus wunderbare Lösungen schaffen kannst. Wir wollen dir Danke sagen für junge Leute, die mit Chancement oder Coworkers ins Ausland gehen und ihren kleinen, bescheidenen Beitrag leisten, mithelfen, die Augen aufhalten für das, wo man etwas mitgestalten kann. Auch das kommt von dir her. Und wir wollen die Tage der kleinen Anfänge nicht verachten, sondern sehen, dass du aus kleinen Anfängen und kleinen Fundamenten manchmal ganze Tempel gebaut hast. Wir wollen dir Danke sagen, Herr, dass wir das miterleben dürfen, dass du an deinem Reich baust. Und wir wollen dich bitten, dass du uns die Augen und die Ohren und die Herzen dafür öffnest, wo wir in deinen Bauplänen gebraucht werden, weil du nicht ohne uns fertig bauen willst. Wir befehlen uns dir an für diesen Tag und danken dir für die Gemeinschaft, die du uns stiftest. Amen. Sie dürfen gerne nochmal Platz nehmen.
Sie haben jetzt einen Augenblick Zeit. Sie haben schon gemerkt, wir überziehen heute ein kleines bisschen, aber ich finde es alles so interessant. Man weiß gar nicht, wann man hergehen soll und das Mikrofon verdrängen soll. Also, wir haben jetzt ungefähr 20 Minuten Pause. Falls Sie dort, wo Sie jetzt sitzen wollen, weiter sitzen wollen, reservieren Sie bitte den Platz, denn es kommen jetzt nochmal von außen Leute dazu. Und dann fangen wir um 11 Uhr an mit der nächsten Einheit. Das Gesetz des Herrn, Bauplan Gottes mit Peter Hane. Ich freue mich, dass Sie da sind und freue mich auf das, was noch kommt. Also, eine schöne Pause Ihnen und gute Begegnungen.